24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Christiane Schwarz ist zu Gast bei 24/7. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ihre Folge hier von unserem Podcast-Format. Sie sind onkologische Pflegeberaterin in der Onkologie. Wie lange machen Sie das denn schon? Wie lange sind Sie schon im Haus?
Okay, also ganz im Haus bin ich jetzt schon 25 Jahre mit Ausbildung.
Silbernes Jubiläum.
Genau.
In Bethel sagt man auch Kronenkreuz-Jubiläum. Gab's das schon, das
Kronenkreuz?
Ja, letztes Jahr. Gab's letztes Jahr, ja.
Habe ich bekommen, genau. Und die onkologische Pflegeberatung an sich mache ich jetzt erst seit Anfang des Jahres so richtig.
25 Jahre im Haus, das ist ja ein Vierteljahrhundert, das ist ja eine lange, lange Zeit. Auch die Ausbildung im Haus gemacht, habe ich gerade richtig verstanden.
Ja.
An der Pflegeschule hier Sarepta schon, oder welche ist das?
Das war damals noch direkt im
Johannesstift. Ach, das gehörte noch damals. Die Zeit, als es zum Johanneswerk gehörte. Da müssen wir mal eine kurze Einordnung machen, das ist vielleicht ganz gut, dass wir ja als Evangelisches Klinikum Bethel und Mara mehrere Standorte haben und hier den Standort Gilead einmal und dann das Standort Johannesstift zur nördliche Innenstadt Richtung Schildische, oder ist das schon Schildische?
Nee, ist Schildische.
Ist schon Schildische, ja. Und das gehörte früher zu dem Johanneswerk und seit aber schon 20 Jahren, muss man mittlerweile sagen, seit 2005 gehört das Johannesstift zu Bethel. Das ist ein bisschen kompliziert von außen zu verstehen, aber es ist gut, wenn wir es einmal erwähnen. Also Krankenpflegeausbildung hieß das damals so, der Name hat sich ja auch immer verändert. Krankenpflegeausbildung im Johanneswerk, dann dort angefangen, schon in der Onkologie oder gab es
anfangs in der Onkologie.
Ah ja, und dann?
Dort habe ich einige Jahre gearbeitet.
Ja.
Und danach bin ich dann für ein Jahr in eine Schmerztherapie.
Ja.
Habe ich einmal reingeschnuppert, aber ich habe ganz schnell gemerkt, dass eigentlich die Onkologie das ist, was ich gerne machen möchte und bin wieder zurück.
War denn die Pflege schon immer sozusagen der Wunsch und der Traum? Also ist das so ein Kindheitswunsch, den Sie sich erfüllt haben oder lag da noch ein bisschen was dazwischen?
Tatsächlich war schon immer mein Wunsch. Meine Mama ist auch Krankenschwester.
Ah ja.
Und für mich gab es nichts anderes. Ich wollte mit Menschen arbeiten und ja, es gab nie eine andere, nein, keinen anderen Wunsch.
Ah ja, und das erzählt auch ein bisschen was über Ihre Persönlichkeit. Sie haben eine Idee und einen Plan und dann geht's voran und das wird dann umgesetzt.
Genau.
Schön. Und Sie haben es, so wie Sie lächeln, auch nie bereut?
Nein, nie.
Pflege wäre auch heute noch Ihr Traumberuf?
Ja, also die Pflege direkt am Bett, es wäre vielleicht was anderes. Mhm. Aber ich bin jetzt froh, dass ich einfach durch die Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, einfach diese onkologische Pflegeberatung machen darf und da für die Patienten noch viel mehr mitgeben kann und erfahre, auch für mich, auch für alles, ja.
Das heißt, wenn ich noch mal ein bisschen in der Biografie bleibe, Sie haben ja dann auch immer gewusst, was der Job bedeutet, Richtung Themen Schichtarbeit, Feiertag und so weiter. Auch das hat Sie nicht geschreckt, sondern Sie wussten, das gehört halt dazu, das macht man.
Genau.
Sind Sie in Bielefeld eigentlich geboren, aufgewachsen oder sind Sie eine Zugewanderte? Oder wie sagt man in Ostwestfalen? Ich weiß gar nicht.
Ja, zugewandert. Aber ja. Also ich komme ursprünglich aus Zittau.
Aus Zittau?
Genau.
Das ist ja ein Stück hin.
Ja.
Und was verschlägt jemanden von Zittau nach Bielefeld?
Eigentlich fing es damals schon, ich war ziemlich jung. Ich war 8, 9 Jahre.
Mhm.
Und mein Bruder war damals schon immer sehr krank gewesen. Und man hat ihn damals im Sachsen mehrmals operiert und hat irgendwann gesagt, nein, die Möglichkeiten haben wir hier nicht.
Ist das für eine Krankheit auch gewesen?
Ja, ihn hat als Baby schon das Zwerchfell gefehlt und er hat schon ganz viele Operationen gehabt. Und ja, und dann hat man einfach gesagt, nein, sie müssen einfach, dann wurde auch gleich, ich glaube, Bethel sogar genannt, die Kinderklinik. Und deswegen sind wir damals oder meine Eltern hierher mit uns. Wir waren 3 Geschwister.
Ach, die sind richtig umgezogen.
Wir sind dann richtig dann umgezogen.
Ach so, das war der Anlass zu sagen, wir verlassen Zittau, weil wir hier für den Bruder eine bessere Versorgung haben.
Ja.
Ah ja, das ist ja ein spannender Weg, hier zu kommen und dann über diese Geschichte hier zu landen. Ja. Und jetzt sind Sie einen langen Weg, 25 Jahre durch die Pflege, wobei, darf ich fragen, wie alt Sie sind?
Ich bin 44.
44, das heißt, da ist ja noch ziemlich jung, da ist ja noch ein bisschen Wegstrecke vor Ihnen, wenn Sie bis 67 oder ich bin 43, also vielleicht müssen wir mal bis 70, das ist noch ein bisschen Wegstrecke. Jetzt bildet sich für mich schon so ein Bogen zu, den ich spannend finde, aus der Biografie heraus, dem Thema Krankheit in der Familie, weil Sie sind ja jetzt onkologische Pflegeberaterin. Und da habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich? Also ich habe eine Idee, was eine Pflegekraft in der Onkologie macht, aber was macht speziell eine onkologische Pflegeberaterin?
Also wir haben nochmal die Möglichkeit, das macht noch eine Kollegin, macht das auch mit. Und wir haben die Möglichkeit, dass wir gezielt nochmal mit dem Patienten sprechen, dass wir fragen, wie wird die Therapie vertragen, welche Nebenwirkungen sind aufgetreten, was können wir aus pflegerischer Seite noch mit empfehlen zur Mundpflege, zur Hautpflege.
Ist das eine Inhouse-Beratung, eine reine, oder ist das auch etwas, was sozusagen sich zu den Menschen hin erstreckt?
Also es ist ja, jeder Mensch hat auch, also jeder Patient hat eine andere Therapie. Überall gibt es verschiedene Nebenwirkungen. Man fragt schon gezielt die Nebenwirkungen mit ab, die zu dieser Therapie gehören und die entstehen können. Wir arbeiten ganz eng mit den Ärzten zusammen, aber auch mit allen anderen begleitenden Diensten, um einfach da den Patienten gut durch die Therapie zu begleiten.
Aber das ist, die Beratung findet immer dann statt, wenn die Menschen ins Haus kommen.
Ja.
Also Sie gehen nicht zu den Menschen hin?
Nein.
Ah ja, okay. Das heißt, ich kann mir vorstellen, Sie begleiten ja wahrscheinlich Menschen auch über einen längeren Zeitraum. Denn man muss ja sagen, ich weiß nicht, wie Sie das erleben, dass ja sich in der Onkologie gerade in den Behandlungsmöglichkeiten auch enorm viel getan hat in den 25 Jahren, oder?
Ja, total viel. Also die Therapien, es sind immer mehr geworden, es kommen immer neue Therapien dazu. Die Patienten, die eigentlich früher mit dieser Diagnose gar nicht lange mehr gelebt haben oder leben konnten, haben jetzt eine viel längere Lebenserwartung oder Lebensdauer noch. Man schenkt denen viel mehr Zeit, als wie es früher möglich war.
Und das ist ja, also wenn man so die Lage beobachtet, ohne dass ich das jetzt wissenschaftlich könnte, aber was man so in seiner laienhaften Verständnis sieht, das wird ja auch immer differenzierter und immer besser. Dass vieles ja vielleicht auch irgendwann heilbar ist, oder ist das schon zu viel und es ist eher die Frage Lebenszeit geschenkt?
Na gut, das ist eine Frage, die kann ich jetzt so nicht beantworten, ob es jetzt wirklich irgendwann mal heilbar wird. Ich meine, man merkt, dass man wirklich länger leben kann damit. Aber ob es irgendwann richtig alles heilbar ist, das kann ich jetzt so, das wüsste ich jetzt auch nicht.
Und was für einen Bedarf merken Sie so bei den Patientinnen, Patienten, wenn Sie die begleiten? Die sind mit ihrer Erkrankung unterwegs, häufig ja eben auch eine chronifizierte Erkrankung. Was sind das für Themen, die beschäftigen?
Also viele sind natürlich erstmal auch die Nebenwirkungen. Wie gehe ich zu Hause um? Was mache ich, wenn der Mund kaputt ist? Was kann man essen? Essen ist ein ganz großes Thema. Dann kommt auch die Ernährungsberatung, die wir mit dazu holen können. Aber es sind viele Themen die einfach, was wird aus mir? Wie geht das Ganze weiter? Wie schafft man das? Wie komme ich durch diese Therapie gut? Wie reagiert mein Angehöriger? Was kann ich Gutes zu Hause auch für ihn tun? Also es sind so verschiedene Themen, die da auch aufkommen.
Da schwingt ja auch ein großer Teil mit, wo man ahnen kann, was für Belastung das über eine lange Strecke ist, wo man schaut, wie kann das gelingen. Und da sind Sie ja aber, wenn ich das jetzt gerade gehört habe, ja auch biografisch eine echte Expertin auf diesem Gebiet, wenn Krankheit eines Familienmitgliedes ja auch irgendwie immer das Leben mitbestimmt hat. Habe ich das so richtig verstanden, dass das?
Genau, also es war eigentlich damit an, ja. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe auch meinen Bruder auch an Krebs verloren.
Aha.
Und das hat dann auch nochmal ganz viel mit mir gemacht und einfach auch, deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man auch solche Tage, wie ich das jetzt gemacht hatte mit den Krebs in der Familie, wie geht man damit um? Was ist wichtig für Angehörige? Deswegen ist es auch so ein wichtiger Punkt für mich auch geworden. Und ich glaube, deswegen mache ich das auch so gerne, weil ich möchte gerne auch für andere da sein. Ich möchte gerne was weitergeben und jemanden nicht so in der Luft auch hängen lassen.
Ist es das, was Sie erlebt haben während der Zeit, dass die Begleitung Ihres Bruders durch die Krankheit und dann ja offenbar dazu eine Krebserkrankung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass Angehörige in der Luft hängen und vom System, also es geht vielleicht um den Patienten, aber das System Familie hängt in der Luft?
Also mir wurde da nochmal ganz bewusst, dass viele Informationen auch durch uns bekommen, aber einfach, oder weil wir auch, also mein Partner, also mein Mann und ich, wir arbeiten beide in der Pflege. Und er hat ganz viele Informationen über uns bekommen, die er aber sonst gar nicht bekommen hätte.
Ah ja, also da konnten Sie fachlich sozusagen ihm nützen, aber sonst hätte er es nicht bekommen.
Genau.
Gott sei Dank waren Sie in der Pflege und wussten, was zu tun ist. Ja. Und daraus ist mit die Motivation entstanden zu sagen, diesen Tag, den Sie gerade erwähnt haben, den müssen wir noch ein bisschen erklären, der Tag, ja, Krebs in der Familie ist der Titel, ne? Das ist ein Aktionstag, den die Klinik ins Leben gerufen hat, ihre Abteilung. Was passiert da?
Also eigentlich war es total wichtig. Also es war eine Kollegin, die Conny von der Uni-Apotheke, Cornelia Bader. Wir hatten gemeinsam die Idee, einfach mal so einen Tag auf die Beine zu stellen, weil es eine Wichtigkeit ist, einfach zu sagen, wer gehört eigentlich noch mit zur Onkologie. Es ist ja nicht nur der Arzt und das Pflegepersonal. es wird ja auch ganz oft vergessen, dass wir Ernährungsberatung, dass wir Seelsorge, dass wir Psycho-Onkologen, dass wir einen multiprofessionellen Palliativdienst haben. Es gibt Selbsthilfegruppen, die Doktor-Clowns. Und das fand ich so wichtig, einfach auch mal zu vermitteln, nein, es ist nicht nur das. Wir unterstützen Sie gemeinsam, den Patienten und Sie als Angehörige in dieser Zeit. Und es gibt hier noch viel mehr Möglichkeiten als nur der Arzt und das Pflegepersonal. Und das war mir so wichtig, dass man einfach auch mal die anderen vielleicht mit präsent macht.
Ist das jetzt eigentlich was völlig Neues, also so eine ganz neue Idee, die es überhaupt gibt? Oder ist das in anderen Orten schon vielleicht auch etabliert und verbreitet? Oder wie ist das?
Also bei uns im Standort ist es auf jeden Fall ganz neu. Ja. Das gab es noch nicht und ich bin froh, dass das jetzt jährlich wiederholt wird.
Mhm. Aber das Thema onkologische Pflegeberatung, ist das in den Kliniken eigentlich ein etabliertes und ist das heute Standard, wo vielleicht auch die Kassen sagen, das muss dazugehören? Oder ist das eher was Zusätzliches, wo man sagen kann, nee, da ist schon was auch Besonderes?
Also es ist schon eine Zusatzleistung, wenn man das ermöglichen kann von dem Haus her. Mhm. Aber in anderen Häusern gibt es das teilweise auch schon. Mhm. Also es kommt immer mehr.
Und um mir das nochmal konkret vorstellen zu können, also mal angenommen, ich wäre jetzt Patient bei Ihnen, ich bin da stationär aufgenommen, habe eine Behandlung und so weiter, kommen Sie dann automatisch irgendwann vorbei oder muss ich einen Flyer sehen und sagen, ach Mensch, da gibt's doch, ich würde mich auch gerne mal beraten lassen oder ist das ein standardisiertes Verfahren?
Nein, noch nicht. Aber es ist jetzt so, doch in der Ambulanz eigentlich schon. In der Ambulanz ist es so, dass da jetzt regelmäßig ein Arztkontakt stattfindet, wo eigentlich schon mal erwähnt wird, dass wir eine Pflegeberatung haben. Und dann die nächsten Kontakte dann auch über die Pflegeberatung laufen. Also es ist immer ein Wechsel zwischen Arztgespräch und Pflegeberatung dazwischen. Mhm. Und eigentlich bei mittlerweile schon bei vielen Patienten doch. Es ist ja noch immer noch im Aufbau, aber es werden jetzt immer mehr.
Und Sie sind jetzt aber vom Personal her die Einzige oder haben Sie Kollegen, die das jetzt mitmachen?
Ich habe noch eine Kollegin, die mich da jetzt mit unterstützt, aber mit einem geringeren Teil.
Denn gibt ja immer Momente, wo Sie Urlaub und frei haben. Genau. Und dann sind ja solche Dienste manchmal erstmal brach. Aber das kann dann geregelt werden, dass das funktioniert.
Das wäre auch schade, sowas einbrechen zu lassen.
Ja. Nun kann ich mir vorstellen, dass ja viele Patienten auch die Fragen haben oder einen akuten Hilfebedarf vielleicht gar nicht zwischen 9 und 5. Ist das ein Thema oder funktioniert das irgendwie problemlos? Weil manche Themen kommen ja zu Zeiten in der Krankheit, wo es vielleicht anders ist.
Das funktioniert, weil wir sind ja in der onkologischen Ambulanz angebunden. Mhm. Und das sind ja auch die Zeiten von 8 bis 16 Uhr, das wissen die Patienten. Mhm. Und die wissen auch, wenn es einmal Probleme gibt, dann gibt es die Notaufnahme oder halt die Station A3, B3, die dann einfach auch Ansprechpartner ist.
Mhm. Jetzt sind das ja eine Menge Geschichten, die Sie da mitnehmen, die Sie begleiten, wahrscheinlich in einer großen Professionalität, aber es macht ja was mit uns. Wie gehen Sie mit diesen Geschichten um? Was sind Sie da für ein Typ? Wo können Sie das lassen?
Also ich muss sagen, ich bin eigentlich ein ausgeglichener Mensch. Ich habe ein stabiles Privatleben. Wir verstehen uns. Wir unternehmen ganz viel gemeinsam. Wir haben eine wunderbare Tochter. Und wenn ich nach Hause komme, ist es für mich einfach so, okay, ich lasse das, was ich da jetzt hatte, ich lasse es dort und habe jetzt zu Hause mein Umfeld, wo ich einfach, meine Kraft, auch das Ganze zu durchstehen, auch finde. Oder mein Halt.
Ja, müssen Sie da streng mit sich sein? Weil ich will mal transparent machen vielleicht. Ich habe ja den Wissensvorsprung, dass Ihr Mann, das sagten Sie ja gerade, in der Pflege arbeitet, aber er arbeitet auch in der Onkologie. Besteht die Gefahr, dass man die Themen der Klinik mit an den Küchentisch bringt? Oder sind Sie absolut streng und sagen, zu Hause gibt's das nicht?
Nein. Also es gibt schon Themen, wenn ich wirklich mal reden möchte, dann wird auch mal gesprochen. Mhm. Dann tauscht man sich auch mal aus und dann ist das aber auch danach, ist dann aber auch wieder in Ordnung.
Und Ihre Tochter korrigiert dann dazwischen und sagt jetzt aber mal, reicht's mit Klinik?
Sie ist nicht dabei.
Ach, sie ist nicht dabei, gut.
Ja. Also wenn, dann machen wir das dann zum späteren Zeitpunkt oder wenn sie es nicht unbedingt mitbekommt, weil sie ist schon ein bisschen, sie ist sehr sensibel.
Mhm. Wie alt ist sie?
13.
13, ja. Ja, da kriegt man ja Themen auch ganz anders mit und hat ja dann, wie alt war sie, als der Onkel gestorben ist? Das ist ja, hat sie vielleicht wahrscheinlich auch schon mitbekommen, den ganzen Prozess.
Ja, das ist auch 2 Jahre erst her.
Ja, okay, also ja auch noch relativ nah und frisch. Hat ihre Tochter die Chance, einen anderen Beruf zu ergreifen oder geht's schnurstracks in die Pflege?
Möchte sie nicht. Also das ist ein Beruf, den möchte sie gar nicht ausüben. Das sagt sie schon die ganze Zeit, dass das von dem, was sie mitbekommt und auch wenn wir sie mal mit ins Krankenhaus nehmen, nein, Ich denke, sie wird eher in den Bereich Medien landen. Da sehe ich sie auch eher.
Und ja. Wird vielleicht zukünftig Podcasts machen und.
Ja, wer weiß, ja.
Was dir der Welt so offen steht, in der Welt so offen steht, ja. Nochmal dieser Punkt, so diese Entlastung zu finden. Das eine, das mal in der Familie zu sprechen und so weiter, aber es braucht, und das haben Sie ja gesagt, so ein stabiles Umfeld. Gibt's was, wo Sie sich auch so richtig hobbymäßig austoben können? Also sowas Festes, wo Sie sagen, das ist mein Hobby, das mache ich nur für mich?
Nur für mich alleine? Also, jetzt nicht unbedingt. Also ich lese viel, ja, aber was mir unwahrscheinlich gut tut, dass wir gehen auch gerne wandern und da finde ich einfach auch die Ruhe im Wald. Aber das machen wir auch gemeinsam.
Haben Sie noch irgendeine Verbindung zu Zittau eigentlich?
Nein.
Nein, also mittlerweile gar nicht mehr. Da gibt es auch keine Familie mehr. Weil ich hätte den interessant gefunden, ich komme ja aus Thüringen und wir sind ja ungefähr ein Alter. Mich fragte gerade, was Sie noch für Erinnerungen an das Leben in der DDR überhaupt haben und wie das so für Sie ist aus der heutigen Perspektive. Aber Sie sind ja schon als Kind hierher gekommen. Oder spielt das überhaupt noch eine Rolle für Sie? Das Thema Osten, Westen? Oder ist das völlig egalisiert mittlerweile?
Ja, mittlerweile ja. Also es gibt zwar noch Familie da unten, aber ich habe auch nicht mehr den Kontakt.
Mhm, ja.
Also meine Eltern fahren häufiger mal dort wieder zurück. Aber ich weiß, ich habe irgendwann mit 15, 16, ich bin damals noch regelmäßig, nach dem Mauerfall, regelmäßig noch meine Freunde besuchen gefahren. Also wir hatten dann noch meine Sommerferien habe ich dort regelmäßig verbracht, bis zu meinem 15. Lebensjahr, meine ich. Und dann, da wohnte auch meine Oma dann noch damals, die mussten wir ja auch da lassen.
Aber, ach so, jetzt habe ich nochmal gerechnet. Ja, das war ja schon so, Sie sind ja ausgereist vor dem Mauerfall. Also das ist ja sozusagen auch noch eine Hürde gewesen für Ihre Eltern. Das ging ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder?
Nein.
Das ging nur über Ausreiseantrag und Möglichkeit. Und es ist ja auch gut, dass Sie überhaupt mit durften. Also ich könnte eine Geschichte zu erzählen, wo meine Eltern es versucht haben, aber gesagt bekommen haben, die Kinder bleiben hier. Also die konnten den Weg so nicht gehen.
Okay, also wir mussten die Oma da lassen.
Ist ja auch nicht selbst. Das macht aber. Ja. Die Kinder mit, aber die Oma da lassen. Aber es ist ja auch schön, wenn man 30 Jahre später drüber lachen kann. Aber also muss man sich ja nochmal vergegenwärtigen. Wir sitzen jetzt hier als eine Generation ja schon, also eine Kindergeneration, was aber das ja bedeutet hat für ihre Eltern auch, überhaupt diesen Weg zu gehen und was das für eine Investition für die gewesen ist. Ja, nicht nur zu sagen, wir wechseln mal den Wohnort, weil es dem Jungen da vielleicht besser geht oder er eine bessere Behandlung hat, sondern wir nehmen diesen ganzen Prozess auf uns, den Ausreiseantrag zu stellen, denn das hat den damaligen Staat ja wahrscheinlich, das haben die ja auch nicht begrüßt, weil die ja was von sich gehalten haben. Haben Sie da überhaupt Erinnerung dran oder ist das für Sie in der Erinnerung so, das war dann halt so?
Also es ist wenig Erinnerung. Was ich weiß, meine Eltern hatten damals immer schon eine Brieffreundschaft gehabt und da haben wir auch am Anfang gelebt mit in dem Haus, bis wir dann irgendwo eine eigene Bleibe hatten. Aber ganz so viel war auch damals nicht das Interesse da, denke ich. Und auch im Nachhinein, ich weiß nicht, war ich jetzt nicht.
Also ist dann auch offenbar nicht mehr so ein Thema in der Familie gewesen. Manchmal ist das ja auch so ein Trauerprozess, wo man Eltern immer noch die Geschichten erzählen. Aber es klingt ja danach, als hätten ihre Eltern auch den Frieden damit gemacht und sagen, das ist jetzt gut so.
Ja, und die Oma kam auch viel später erst dazu.
Ja.
Die hat man noch ein bisschen dort gelassen.
Ja,
oder die wollte auch noch.
Ja, ist ja auch nochmal schwer. Also dann für eine ältere Person dann nochmal die Wurzeln zu verlassen vielleicht. Also kam die gebürtig aus Zittau? Und ich meine, die hat ja vielleicht auch schon eine Biografie gehabt, aber die kam gebürtig aus Zittau. Ist ja auch nicht unwahrscheinlich, dass sie eventuell selbst eine Fluchtgeschichte hatte, aber das hatte sie jetzt offenbar in dem Fall nicht. Aber ja, dieses Umsiedeln, Umsetzen, Umziehen, das ist ja immer ein Thema. Aber Veränderung. Ja, und das ist ja, wenn wir jetzt nochmal zu dem Thema Krankheit, onkologische Erkrankung kommen, wirklich so ein enormer Kriseneinschnitt. Und geht es Ihnen auch so, dass Sie Menschen dann erleben, was doch enorm auch, was die für Ressourcen für sich entwickeln? Wie entdecken Sie das oder wie erleben Sie das?
Ja, also ich finde auch, manchmal sieht man es auch rein optisch und man denkt, oi, denen scheint es aber heute eigentlich gar nicht gut zu gehen oder das Ganze schreitet doch ziemlich schnell voran. Und dann sitzt der Patient dann vor einem und sagt, auch alles ist gut. Ich mache meinen Alltag, ich mache das noch und ich denke, okay, ja. Also es ist schon Wahnsinn, was der Körper eigentlich leisten kann, obwohl er rein optisch gar nicht mehr in der Lage dazu sein könnte.
Hat die Erfahrungen jetzt nochmal mit Ihrem Bruder, aber auch dem, was Sie sozusagen im Krankenhaus erleben, überhaupt Ihren Blick aufs Leben nochmal in irgendeiner Weise verändert? Und wenn ja, wie würden Sie es beschreiben?
Ja, also eigentlich habe ich schon immer, seit ich eigentlich in der Onkologie, seit Anfang an, seitdem ich da arbeite, habe ich immer gedacht, okay, leb dein Leben. Leb jeden Tag. Man weiß nie, wann vielleicht sich irgendwann auch mal was verändert. Und natürlich jetzt durch die Sache mit meinem Bruder ist das Ganze nochmal viel, ja, viel präsenter geworden. Also ich lebe noch mehr, noch bewusster. Und es ist auch so, dass wir uns auch zu Hause, wir streiten uns nicht, weil wir immer noch einen guten Weg finden, bevor es eskaliert. Weil man einfach sagt, nein, warum jetzt im Streit und der andere sitzt da und der andere vielleicht in dem Zimmer? Das ist zu schade. Lass uns gemeinsam irgendwo ein Weinchen trinken gehen oder ja, also ich lebe bewusst. Ja. Weil es nicht selbstverständlich ist und das weiß ich.
Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie dafür die Patienten ja auch ohne ihre Geschichte zu erzählen wahrscheinlich eine große Authentizität ausstrahlen. Das ist ja immer so, dass man auch ohne Worte spürt, dem anderen abglaubt, sie weiß, was sie da tut. Und ich staune zu sagen, dass sie den Punkt offenbar kennen, bevor es eskaliert. Streiten wir uns lieber nicht und gehen den Wein trinken. Das wünschte ich mir auch. Das muss ich noch lernen. Aber ich habe mindestens den Anspruch und diesen alten schönen Satz habe ich gelernt, bevor die Sonne untergeht, sollte man sich versöhnt haben.
Ja.
Da kann ich gut mitgehen. Soweit wie Sie bin ich noch nicht, aber ich bin ja auch noch nicht 44. hab noch Zeit zu lernen. Ja, nochmal kurzer Schwenk zu dem Tag. Da würde mich nochmal interessieren, wie Sie den jetzt eigentlich erlebt haben. Ist der gut angenommen worden? Sind da Menschen gekommen und hat es Ihre Erwartungen erfüllt, so mit dem, was Sie jetzt erlebt haben?
Dass es diesen Tag gibt und dass ich jetzt auch die Möglichkeit habe, dass man das jedes Jahr wiederholt, das ist für mich schon, ich habe so viel erreicht, alleine schon damit, dass es eigentlich auch, dass ich sage, ja, es war ein Erfolg.
Schön.
Ja.
25 Jahre bei einem Arbeitgeber. Hat man da nicht mal zwischendurch Lust, einfach mal was ganz anderes zu machen oder woanders hinzugehen?
Also ich habe auch zwischendurch schon mal überlegt gehabt, als ich gerade in den Momenten in dieser Phase, wo ich vielleicht mal nicht so zufrieden war in der Abteilung, habe ich auf jeden Fall darüber nachgedacht. Und hätte ich die Möglichkeit auch nicht gehabt, dass ich den Sprung wieder in die Onkologie finde, wäre ich vielleicht auch gar nicht mehr da. Weil für mich hätte es keine andere Abteilung gegeben. Ja, ansonsten bin ich... Ja, zufrieden.
Ja. Jetzt liegen ja noch ein paar Arbeitsjahre vor Ihnen, etwas über 20, wenn Sie so lange auch wollen. Sagen Sie denn das auch gern bis zum Ruhestand oder haben Sie noch Wünsche und Pläne, wo Sie sagen, ach, gerade auch inhaltlich für die Patientinnen und Patienten, da könnten wir eigentlich noch hinkommen und da hätte ich Lust, was dran zu machen und zu entwickeln. Gibt es da Ideen, Visionen?
Nein, also direkt jetzt nicht, weil ich muss sagen, ich habe ja jetzt auch mit der Pflegeberatung auch etwas geschafft. Ich muss sagen, ich habe das auch lange, lange, hatten wir schon vorgehabt. Also ich bastel da schon, oder wir basteln da schon etwa fast, ich weiß gar nicht, 1,5 Jahre auf jeden Fall, bis das überhaupt zu diesem Punkt gekommen ist. Deswegen bin ich jetzt erstmal mit dem, was ich da jetzt gerade aufbaue, sehr zufrieden und könnte mir das auch vorstellen, bis zur Rente zu machen. Aber natürlich weiß ich nicht, wohin mich dann noch so andere Ideen irgendwann mal treiben werden.
Wie sieht denn so ein richtig schöner freier Tag für Sie aus, wenn Sie mal frei von Klinik sind und allen Verpflichtungen und auch allen schweren Themen dieses Lebens?
Ja, also bei schönem Wetter bin ich gerne draußen, auch gerne wandern. Ich bin gerne in der Natur, fahre auch gerne Fahrrad. Also wir haben jetzt auch wieder Holland für uns entdeckt. Eine Zeit lang war es eher Italien, jetzt ist es wieder Holland, weil einfach die Landschaft und die Ruhe auch. Also früher war es so ein bisschen mehr... Ach, so mehr, so mitten im Leben, ein bisschen mehr Halligalli. Ja. Mittlerweile merke ich, ach nein, eher so ein bisschen der Wald und die Ruhe und die Alpakas oder das ist dann jetzt eher so, wo ich mich jetzt sehe. Und da einfach den Tag in der Natur verbringen und gerne abends mal mit einem Gläschen Wein. Ja.
Ja, wunderbar. Und vielleicht ein Stück holländischem Käse.
Ja, auf jeden Fall.
Christiane Schwarz, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie erzählt haben hier in 24/7. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen. Danke.
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethlehem.